Herzlich willkommen zu Diversität in Arbeit. Siebte Station, Klassik Stiftung Weimar, 30. Juni 2019. Gastgeber Volker Metzger, Bildungsreferent Klassik Stiftung Weimar, Valerie Stefani, Bauhausagentin Klassik Stiftung Weimar, Impulsgeber Friedrich Herrmann, Geschäftsführer AD Kommunale Wohnungsgesellschaft KOWO Erfurt.
Mein Name ist Valerie Stefani, ich bin Bauhausagentin, arbeite seit 3 Jahren hier an dem Haus und möchte eigentlich nur noch mal ganz kurz ein paar Stichpunkte zur thematischen Einbettung sagen. Spannend ist hier in dem Bauhausmuseum, das seit April 2019 eröffnet hat. Es ist in einem neuen Quartier, also es ist ein komplett neuer städtischer Kontext, in dem wir uns befinden. Wir befinden uns jetzt hier im Bahnhofsviertel. Es ist nicht mehr dieser innerstädtische, historische Kontext, den wir haben. Und wir haben auch die Anbindung zu Weimar West. Auch das wollen wir nutzen in Zukunft. Wir haben auch spannenderweise ein neues historisches Thema oder inhaltliches Thema, was wir hier mit dem Bauhausmuseum und dem neuen Quartier eröffnen. Zum einen die Moderne, die ambivalente Moderne, also nicht nur sozusagen das schöne Bauhaus, sondern das Ambivalente, die komplette Ambivalenz der Moderne von Weimarer Republik über Bauhaus, Nietzsche, Van de Velde, Buchenwald und so weiter und so fort, haben wir alles hier. Und spannend ist, dass ein wichtiger Punkt 2 Gestaltungsmuseen davon sind. Das neue Museum und insbesondere das Bauhausmuseum, in dem wir uns jetzt derzeitig befinden, dass sich als Leitfrage die Frage, wie wollen wir zukünftig leben, gestellt hat. Und das ist eine Frage, die wir uns natürlich historisch gestellt haben, wie die Bauhäuser sich das gestellt haben, aber ganz explizit in die Gegenwart übersetzen wollen, beziehungsweise in der Gegenwart thematisieren wollen. Schon vor der Eröffnung haben wir die DNA dieses Hauses, also des Bauhausmuseums, so definiert, dass es ein offenes, lebendiges Haus werden soll und dass es ein Ort des Austausches und der Auseinandersetzung werden soll. Das sind hehre Ziele. Wir haben uns auch schon vor der Eröffnung damit auf den Weg gemacht, zum Beispiel mit dem Programm Bauhausagenten, wo ich ja zum Beispiel seit Jahren arbeite. Da haben wir zum Beispiel mit Schulen aus Weimar und Weimarer Umland in den letzten Jahren Museumsthemen bearbeitet, haben andere Akteure auch in die Ausstellung gebracht, zum Beispiel im allerletzten Raum hier im Bauhausmuseum kommen einfach Kleingärtner und Gefängnisinsassen zu Wort, die auch etwas zu der Frage sagen, wie wollen wir gemeinschaftlich leben und was bedeutet Gemeinschaft für uns. Also einfach andere Akteure angesprochen und mit anderen Akteuren auch Museumsentwicklung gemacht. Und auch zum Beispiel die Veranstaltungsreihe im letzten Jahr zum Quartier der Moderne, die mit der Universität zusammen stattgefunden hat, hier an verschiedenen Orten im Quartier stattgefunden hat, zum Beispiel in der Pizzeria, wo wir uns einfach auseinandergesetzt haben mit dem Quartier. Das sind jetzt sozusagen die ersten Bausteine und die Frage, die wir uns jetzt stellen, nicht nur heute Abend, sondern einfach auf den Weg bringen, ist, was bedeutet das nach der Eröffnung nun? Wie gehen wir damit nach der Eröffnung um? Welche Partner brauchen wir, damit wir wirklich dieses DNA-Thema des offenen und lebendigen Hauses erreichen? Welche Haltung müssen wir dafür entwickeln? Also was bedeutet das auch für die Stiftung? Und was bedeutet es zum Beispiel auch räumlich? Also was bedeutet es zum Beispiel hier für das Untergeschoss? Was bedeutet es für mögliche Veranstaltungen im und um das Museum? Also was sind die möglichen Veranstaltungen oder Ansätze, die man hier räumlich fassen kann? Das sind alles Fragen, die uns beschäftigen. Und wir haben heute sozusagen die Möglichkeit, einfach mit einem Baustein diese Fragen zu bearbeiten und ein Stück auf den Weg sozusagen weiterzugehen.
Ja, deswegen sind wir auch ganz dankbar, dass Sie und ihr heute da sind, weil das ganze Konzept beruht darauf, dass wir zwar überlegen, was wir wollen, aber uns auch klar ist, dass das nur kollaborativ mit vielen Partnerinnen und Partnern geht und dass es auch ein Vorantasten ist, es auch mal mit einem Stolpern einhergeht, mit einem Experimentieren einhergeht. Und von dem her waren wir eben wirklich sehr, sehr dankbar, dass die Stiftung Genshagen auf uns zugekommen ist. Und noch dankbarer waren wir, dass die Stiftung Genshagen uns Friedrich Herrmann vorgestellt hat, wo ich natürlich sofort ein Fan geworden bin. Sie werden es gleich sehen, Sie werden auch ein Fan von ihm werden, weil es geht unter die Haut und hat meinen Kopf nochmal aufgemacht. Und in dem Sinne freue ich mich auf Ihren Impuls.
Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich war etwas baff, als mich der von Rappert Ende vergangenen Jahres angerufen hatte und mich mit dem Thema konfrontiert hatte. gleichwohl fand ich es unwahrscheinlich spannend, als Wirtschaftsmensch mit Kultur was zusammenzumachen und freue mich sehr. Die Vorgespräche waren sehr interessant und ich glaube, ich kann da ganz, ganz viel lernen. Seit Januar diesen Jahres bin ich im Unruhestand, habe endlich Zeit für meine Vorlesung an der Bauhaus-Uni, an der Bauhochschule und Zeit für andere Ehrenämter. Und in der Funktion des Senior-Experten bin ich auch heute hier. Ich leite seit dieser Woche das Büro des Senior-Experten in Erfurt für Thüringen. Das Senior-Experten, das ist einer der größten Ehrenamtsorganisationen in Deutschland mit über 12.000 Experten aus 50 Branchen. Und die sind ehrenamtlich engagiert und bringen ihr Fachwissen ehrenamtlich im In- und Ausland ein. Wir machen das seit ein paar Jahren auch für 30 plus. Also auch wenn jemand Sabbatical machen möchte und 30 Jahre alt ist, der tut man auch ins Ausland vermitteln. Vielleicht soweit einen kleinen Werbeblock für die Senior-Experten. Aber jetzt zum Thema. Was braucht es, wenn man antritt, Unternehmen vom Pleitier zum Vorzeigeunternehmen umzubauen? Es braucht da vor allem Visionen. Ich weiß, der Helmut Schmidt sagte, wer Visionen hat, der muss zum Arzt. Gleichwohl habe ich Visionen und ich stehe da dazu. Und zwar eine ist, nur ein rentables Unternehmen kann ein soziales sein. Wobei das sowohl das Rentabel als auch das sozial extrem sehe. Also ich habe kein Problem mit großer Rentabilität, aber auch kein Problem mit großem sozialen Engagement. Und einer meiner Generalnormen in meinem Leben war, so nach Mies van der Rohe, mehr durch weniger. Mehr durch weniger, also so effizient auch wie möglich. Ja, aber es braucht nicht nur Visionen, sondern es braucht auch Werte wie Integrität, wie Dienen und Leisten, also Dienstleistung kommt ja von Dienen und Leisten und auch Leistungswille. Ich weiß, das ist in der heutigen Zeit etwas verpönt. Was mir aber auch wichtig ist, Integrität. Das fängt davon an, dass der Geschäftsführer, als er beginnt, ein Unternehmen kurz vor der Pleite zu retten, dass er eben ein Handy nur für 1 Euro hat oder dass er einen Dienstwagen hat, den auch seine Mieter haben könnten oder nicht gleich als erstes Büro komplett umbaut. Oder Leistungswille, dass man auch vielleicht als Chef, als Erster in der Früh im Büro ist oder mit bei den Ersten und am Schluss geht. Oder wenn die Kollegen Samstag, Sonntag mal arbeiten, dass man dann eben auch dabei ist. Also es braucht da Vorbildfunktionen. Was auch ganz wichtig ist, braucht strategische Eckpunkte. Mir war ganz wichtig, wenn das Unternehmen so schlecht dasteht und wenn man das ändern möchte, dass man hohe Ziele setzt. Wie zum Beispiel das professionellste Unternehmen oder Kompetenzführerschaft. Ich weiß ganz viele Kollegen, die sagten, na, der ist jetzt arrogant. Wieso möchte das professionellste Unternehmen oder Kompetenzführerschaft? Aber viele sagten, das Unternehmen, wo ich begonnen hatte, tätig zu sein, war es eines der schlechtesten in Deutschland. Wenn Sie bei der Europameisterschaft mitspielen oder bei der Weltmeisterschaft, da wollen Sie auch Weltmeister werden. Wenn Sie antreten bei der Weltmeisterschaft und sagen, na ja, wir spielen mit, ich glaube, dann kann man besser daheim sein. Oder wenn man was ändern möchte, dann ist ja die Frage, wie ändern wir das? Und wenn der Standard sehr schlecht ist, ob sie das jetzt ein bisschen ändern oder viel ändern oder gleich am besten möglich machen, das ist dann fast wurscht, weil Änderung ist immer schmerzhaft, Änderung tut weh. Und dann, wenn man was ändert, dann kann man vielleicht die Wurst ganz hochhängen und sagen, jetzt wollen wir vielleicht doch im Europapokal mitspielen oder Weltmeister werden. Und wenn man dann eben der Weltmeisterschaft nur Dritter wird, dann ist es auch so schön. Aber gleich zum Starten und zum Sagen, ja, wir wollen halt spielen. Ich glaube, da kann man keinen Änderungsprozess machen. Ein ganz wichtiger strategischer Eckpunkt war zufriedene Mieter. Viele sagen, ja, bei uns steht der Mieter oder der Kunde im Mittelpunkt und deshalb stört er, weil er im Mittelpunkt stört und die Abläufe uns stört. Also es war mir immer ganz, ganz wichtig, dass alle Prozesse im Unternehmen auf den Mieter ausgerichtet sind. Also dass man immer weiß, für was ist man eigentlich da. Man ist nicht so als Organisation da, sondern man ist für, als Wohnungsunternehmen ausschließlich für Mieter da. Man ist nicht da, irgendwie welches Rechnungswesen machen. Man ist nicht da, um irgendwas zu bauen, sanieren, das ist klar, selbstverständlich. Man ist eigentlich da, der Mieter ist im Mittelpunkt und sonst niemand. Auch das sehe ich recht radikal. Was wir auch ganz anders gemacht haben, wir haben total auf klassische Werbung verzichtet, ausschließlich soziales Engagement gemacht. Und gesagt, wir bauen damit eine Marke auf. Und das nur auf klassische Werbung und nur soziales Engagement macht, auch ganz ideologisch. Vor meiner Zeit gab es schon mehrere Sanierungsversuche, die alle gescheitert sind. Und als ich kam, natürlich den Mitarbeitern eine ganz glasklare Situationsanalyse gemacht und gesagt, das Unternehmen steht so und so da, so steht's, so kann es gehen, wenn es einen Weg gibt, dann kann es nur der sein. Der heißt ganz harte Einschnitte, der heißt auch Personalabbau. Und ich war tief berührt, als nach der ersten Veranstaltung, als sie so klare Ansage machte, haben die Mitarbeiter geklatscht. Obwohl, wenn der Chef dasteht oder der neue Chef und sagt, es gibt auch drastischen Personalabbau, es gibt drastischste Änderungen, um das Unternehmen am Leben zu halten, hatten die geklatscht. Und da bedarf es natürlich schon, sagen wir, große Überzeugungsarbeit. Mir war immer auch wichtig, die ganzen Überlegungen und Entscheidungen ausführlich darzulegen. Immer sehr ausführlich, lieber länger und nochmal erklären, was sind so die Gedanken. Meine Philosophie ist, die mag einer dann auch blöd finden, sagen, nee, ich würde es anders machen. Aber dass die sehen, was hat sich der Geschäftsführer bei überlegt, wie hat er das abgewogen und warum kommt er zu der Entscheidung, dass es für den anderen, es war mir immer ganz wichtig, dass es nachvollziehbar ist. Wenn man so einen Change-Prozess macht, dann kann man das irgendwie bezeichnen als Reorganisation, als Neuausrichtung. Wenn Sie da zum Mitarbeiter kommen, dann kotzt die das an, weil die sagen, haben wir schon wieder Reorganisation, haben Sie irgendwelche Kopfgesteuerte wieder was einfallen lassen, da können Sie Mitarbeiter jagen. Und deshalb hatte ich die Idee, das ganze Fitnessprogramm zu nennen, um fit zu werden für die Zukunft. Und wenn man nicht fit ist, wir wissen es alle, dann muss man Sport machen, das ist schmerzhaft, das ist unbequem. Man muss sich anstrengen, deshalb passt das eigentlich Fitnessprogramm. Dann gibt es also verschiedene Möglichkeiten. Man kann, ich hätte es fast gesagt gehabt, so wie das Bundesverteidigungsministerium, tausende Berater anheuern und dann sagen, Bus voll Berater kommen und sagen, okay, jetzt reorganisieren wir das Unternehmen. Man kann viele Blaupausen machen, wie in Berlin, in Hamburg, in München oder sonst wo. Oder man kann es auch ganz anders machen. Und ich habe mir da für einen ganz anderen Weg entschieden und gesagt habe, die Mitarbeiter, die sollen ihr Unternehmen selber umbauen. Die sind zwar beschäftigt beim ganz schlechten Unternehmen, aber da sind sicher ganz viele Pfiffige mit dabei. Die sollen selber das Unternehmen umbauen. Wir müssen nicht nach Hamburg, nach München, nach Dresden oder sonst wo schauen. Und wir hatten gesagt gehabt, ja, die Mitarbeiter sollen das selber aufbauen. Wir haben dann das Unternehmen zu verschiedene Aufgabenbereiche aufgeteilt, in Planung, in Personal, in Reporting, Bau, Organisation, was alles so gibt in einem Unternehmen. Und da gab es dann für die Mitarbeiter feste Zielvorgaben und feste Ergebnisvorgaben. Und die waren unveränderlich. Die waren auch nicht diskussionsfähig. Die mussten beispielsweise den Jahresabschluss in der ersten Januarwoche nicht nur fertig machen, sondern auch geprüft vorlegen. Da gab es bis dahin noch kein Wohnungsunternehmen in Deutschland, das das macht. Da waren die jetzt aber nicht so groß begeistert, aber das war nicht diskussionsfähig. Gleichwohl hatten die Mitarbeiter in allen Projektteams externe Spezialisten, die fragen konnten. Also die Ziele waren ganz hart, nicht diskussionsfähig, aber es gab alle Unterstützung, die zum Erreichen, alle externe Unterstützung. Und so haben die Mitarbeiter ihr eigenes Unternehmen gebaut und als man dann eines Tages den Schalter umgelegt hatte und gesagt, so, jetzt sind wir in der neuen Zeit angekommen, da waren die natürlich stolz und die hatten selber große Motivation, das umzusetzen und waren natürlich auch hoch motiviert zum zeigen, das, was wir uns ausgedacht haben, das funktioniert auch. Das ist ganz was anderes, als wenn das ein bayerischer Bankdirektor aus den Altbundesländern zur Westi kommt und denen erzählt, wie man es macht. Sondern wenn die das selber machen, dann setzen die das natürlich auch um und sind sehr, sehr stolz. Was vielleicht noch so ein Tipp bei so Change-Prozessen, man denkt immer, man könnte das selber machen. Das ist ein großer Irrtum, man braucht da externe Unterstützung. Weil so Unternehmen und Verwaltung, man arbeitet ja den ganzen Tag. Man ist ja jetzt nicht da, dass man sagt, na, wir haben dreiviertel Zeit Arbeit, den Rest haben wir Freizeit. Sondern man macht es ja zusätzlich. Da braucht es immer einen, der einen da konstruktiv hilft und auch entlastet. Also da scheitern viele Change-Prozesse, dass man denkt, man könnte das alles selber machen. Aber das Wichtigste beim Unternehmen und gerade beim Wohnungsunternehmen sind nicht die Häuser. Also viele sagen ja immer, beim Wohnungsunternehmen sind das Wichtigste Immobilien, weil die sind das Vermögen des Unternehmens. Und ich hatte vor 20 Jahren, als ich in die Wohnungswirtschaft gegangen bin, natürlich gesagt, das ist völliger Schmarrn. Das Wichtigste im Immobilienunternehmen sind die Mitarbeiter und nicht die Immobilien. Ich kann mich noch gut erinnern, haben sie gesagt, naja, typisch Bankdirektor hat von der Branche keine Ahnung. Gleichwohl, sagen wir, können Sie, wenn Sie gute Immobilien haben, mit schlechten Mitarbeitern die runterwirtschaften. Und wenn Sie schwierige Immobilien haben, dann können Sie natürlich mit sehr guten Mitarbeitern aus denen auch was machen. Ich glaube, das lässt sich auf andere, zumindest bei der Wirtschaft, auf andere übertragen. Ja, und weiter war es mir noch wichtig, so von der Führungsphilosophie, dass man sagt, naja, die Mitarbeiter sind eigentlich ganz toll, denen machen wir einen großen Rahmen und darin können sie es frei bewegen. Also freie entscheiden, mündige Mitarbeiter. Weil sie können nicht für alles und jedes eine Vorschrift machen. Und ich sagte immer, ja, im Zweifel macht so, wie wenn es euer eigenes Unternehmen wäre. Dann ist immer die richtige Entscheidung. Also möglichst großen freien Rahmen, viel Freiraum lassen, wenig vorschreiben. Das war als Geschäftsführer immer nicht ganz einfach, weil man dann als Geschäftsführer haften kann wegen Organisationsverschulden und allem bla bla bla. Nicht bla bla bla, nehme ich wieder zurück. Aber gleichwohl war das für mich eine ganz wichtige Führungsphilosophie, dass man sagt, man hat ganz viele tolle Stars und die sollen sich austoben, die sollen Spaß haben. Wir hatten deshalb, weil die Mitarbeiter so wichtig sind, Personalentwicklungssystem, Trainings- und Qualifizierungsmaßnahmen, weil die Mitarbeiter so wichtig sind, hatten mehr als 75% der Mitarbeiter Zusatzausbildung und Weiterbildung bekommen, ähnlich wie Studium. Hat das Unternehmen bezahlt und auch freigestellt. Gab sogar ganz viele Mitarbeiter im Kundenkontakt, die Studium haben. Also auch Mitarbeiter im Kundenkontakt, die Wohnungsbesichtigung machen, Mietverträge abschließen, durchaus auch welche mit Studium, weil da braucht es auch ganz viel Qualifikation. Ganz viele Führungskräfte hatten die Ausbildung zum Mediator, weil das ganze Leben ist ja im privaten Firma, ist alles Konflikt. Und dann haben die Führungskräfte auch Trainings bekommen, Führungstrainings. Da kann man immer die Diskussion, warum muss man das ständig machen? Ich hatte dann immer gesagt, das ist wie beim Torwart, der muss auch immer üben, dass er die Bälle fängt. Und wir hatten das folgendermaßen auch gemacht. Das ist ja immer so, man geht ja nicht ganz zu seinem Chef und sagt, ich brauche jetzt wieder mal ein Training oder ich komme jetzt nicht zurecht, sondern die konnten selber den Trainer buchen. Die mussten also nicht ihren Vorgesetzten oder den Geschäftsführer fragen, sondern die konnten, wenn die Bedarf hatten, selber buchen. Dann Thema Mitarbeiter, gab es natürlich auch das Thema Diversität. Was mir immer wichtig war, bei Neueinstellungen Leute zu nehmen, die nicht aus der Branche kamen. Wenn irgendwie möglich, nicht aus der Wohnungswirtschaft, sondern aus ganz anderen Branchen. Hatten wir jemanden, der war Autoverkäufer und alles Mögliche. Mir war immer wichtig, sagen wir, dass die Menschen unterschiedliche Charakter haben. Es gibt also bei manchen Großunternehmen, die machen so eine Art Typ und dann suchen die möglichst Gleichgesinnte. Mir war das immer wichtig, dass es unterschiedlich, dass es Persönlichkeiten sind. Das ist, ich gebe gerne zu, da kracht es manchmal auch, da raucht es, da gibt es Energie. Aber Energie ist ja auch positiv, das geht auch noch vorwärts. Und mir war das wichtig, lieber, dass man zu viel Reibungsenergie gibt, als dass lauter Gleiche da sitzen und immer sagen, ja, lieber Chef, du hast schon recht, sondern die auch mal da hinsetzen und sagen, Hermann, so geht's nicht, sondern das kann man so und so machen oder ich bin völlig anderer Meinung, als dass es auch Streit und Diskussion gibt. Da waren es auch wichtig, Mitarbeiter aus anderen Kulturen. Wir hatten Mitarbeiter und Auszubildende aus Afghanistan, aus der ehemaligen Sowjetrepublik. Die haben ausgebildet und dann auch übernommen. War auch ganz tolle Impulse, auch wichtig für unsere Mieter. Parallel dazu ist halt fast selbstverständlich Zertifizierung als familienfreundlicher Betrieb, sowie Eltern-Kind-Büro, Kooperation mit Kindergarten, familienfreundliche Gleitzeiten, Homeoffice und halt die ganzen Themen, die halt aus meiner Sicht selbstverständlich sind. Was mir auch immer wichtig war, dass der Wasserkopf möglichst klein ist. Also wenn Sie so Unternehmen anschauen, ich kannte das so aus dem Bankbereich, wir an der Front waren ganz viele, im Wasserkopf waren relativ viele, waren immer viele Kopfgesteuerte. Deshalb war es mir ganz wichtig, dass so ein Unternehmen, das Mieter hat, dass da 2/3 der Mitarbeiter draußen mit Mietern zu tun haben und bloß 1/3 im Unternehmen sind. Das bedarf natürlich, sagen wir, großer Änderungsprozess und vor allem, dass die internen Abteilungen extrem effizient sind. Die auch, weil der Mieter im Mittelpunkt steht und nicht stört, sondern weil man dafür da ist, hatten wir die Philosophie möglichst nah an den Mieter dran. Wir hatten über 30 Außenstellen und die Mitarbeiter im Kundenkontakt, die waren ungefähr 80% draußen. Bei den Mietern gab es auch eine ganz erhebliche Diversität. Und zwar so kommunale Wohnungsunternehmen, da steht ja schön in der Satzung, breite Mietbevölkerungsschichten oder alle Bevölkerungsschichten. Also da ist man für alle da. Oder man sagt so schön, das habe ich mir aufgeschrieben, ich konnte es mir immer nicht merken, insbesondere Mieter mit besonderen Wohnbedürfnissen. Für mich war ja als Süddeutscher erste Fremdsprache Deutsch, deswegen hatte ich mir das aufgeschrieben. Und Mieter aus ganz, ganz vielen Nationen, ich glaube, das waren über 30 Nationen. Und die kommunalen Wohnungsunternehmen, die stemmen ja den Hauptteil der Migration. Also da wohnen dann in so Häusern vom Professor bis zu dem, der gerade aus dem Gefängnis kam, von dem, der seine Gattin geschlagen hat oder die Gattin ihn verprügelt hat, alles Mögliche. Also mehr Diversität kann man sich kaum vorstellen wie beim kommunalen Wohnungsunternehmen. Dann hatten wir auch noch einen ganz interessanten, in Anführungszeichen, Wohnungsbestand. Nämlich 50% der Häuser, die waren so 1000 Hochgeschosser mit zum Teil über 1000 Einwohner in einem Haus. Unser Rest der Häuser waren so mit 300 Bewohner im Haus. Ich hatte da das Bild immer vor Augen, habe gesagt, so Häuser, das sind eigentlich wie ein Dorf. In Erfurt gibt es Stadtteile, die waren kleiner wie bei manchen Häusern in der Kowo, nämlich 1400 war das größte. Manche Stadtteile gab es schon ab 300, gab es eigene Stadtteile. Um 1400 gab es einen eigenen Ortsteilbürgermeister. Und dann habe ich gedacht, naja, eigentlich so Häuser, das sind eigentlich wie Dörfer, da wohnen ganz viele Leute. Und da braucht es eigentlich auch eine Dorfgemeinschaft, muss man irgendwas wie eine Dorfgemeinschaft organisieren. Indem ich hier ganz aus dem Süden Deutschlands komme und den neuen Bundesländern keine Berührungsängste habe, habe ich gesagt, naja, außerdem, früher war vielleicht nicht alles schlecht in den neuen Bundesländern, auch die Hausgemeinschaften, da kann man mal drüber nachdenken, was kann man da eigentlich noch übernehmen in der heutigen Zeit, entpolitisiert. Dann entstand so die Idee, dass man versucht, Hausgemeinschaften oder Dorfgemeinschaften zu bilden und immer mit dem Motto Hilfe zur Selbsthilfe. Also nicht zum Sagen, ja, wir organisieren euch alles und ihr braucht bloß kommen und schön machen, sondern ihr müsst es selber organisieren. Und darüber hinaus war mir wichtig, dass die Leute dadurch auch wieder gern in den Häusern leben, ihre Nachbarn kennen und ganz anders zusammenleben ist. Was war so die Idee? Wir haben deshalb über 50 Mieterbeiräte gesucht, die wurden durch die Mieter gewählt. Also die hatten auch Legitimation. Da gab es dann in allen großen Häusern, in allen Quartieren gab es Mieterbeiräte. Da war dann die Idee, dass die nicht wie Aufsichtsräte weiter so Kontrollorgan sind, sondern dass man sagen, naja, ihr habt nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten. Das ist ja in der heutigen Gesellschaft immer ein bisschen schwierig. Da meint man, man hat ja nur Rechte, aber keine Pflichten. Und da haben wir dann gesagt, naja, ihr habt auch Pflichten. Und Pflichten waren beispielsweise natürlich auch Begrüßung von Neumietern. Ihr müsst euch ein bisschen um die Neumieter auch kümmern. Und dafür haben die ihr eigenes Budget gekriegt. Ich glaube, es waren 1.000 Euro. Und ein Budget für Feste, Gartenbank oder Getränke und. Zu den Rechten, was die hatten, war natürlich auch, dass wir die einbezogen haben in Sanierungsmaßnahmen, in Veränderungen. Es war also so ein richtiges Sprachrohr zu den Mietern, aber auch Sprachrohr von den Mietern. Ja, zusätzlich haben wir noch jede Menge engagierte Mieter versucht zum Gewinnen. Ist uns auch gelungen, immer so nach dem Motto, anstatt vereinsam in der Wohnung wieder etwas nützlich sein und versucht, dass sie sagen, okay, wir engagieren uns für unser Haus, für unser Dorf. Und die engagierten Mieter und die Mieterbeiräte, da galt es natürlich, die ganz intensiv zum Betreuen. Und die Mitarbeiter vor Ort sind, kann man das ganz gut machen. Wir haben da eine ganze Reihe Maßnahmen gemacht, um mit den Mietern mehr ins Gespräch zu kommen. Zum Beispiel in allen großen Häusern, in jedem Quartier Mieterfeste, also vor Ort über 20 im Jahr. Und da gab es dann Bratwurst, Musik und Tanz. Und da haben wir uns mit den Mietern unterhalten. Und der Geschäftsführer, der hat es dann, wenn es immer möglich war, wir hatten so einen alten Robobus. Und dann ist der Geschäftsführer mit dem Robobus dann gekommen, hat dann die Mieter spazieren gefahren. 3 Runden waren es immer. Hinterher hatte ich immer Muskelkater, obwohl ich etwas trainiert bin. Aber so einen alten Robobus zum Fahren ist schön. Aber man weiß dann, warum man das hieß dann Kraftfahrer, weil man braucht tatsächlich viel Kraft. Die Mieter hat es dann immer gefreut, wenn man die spazieren gefahren hat oder wenn welche 25 Jahre dabei waren oder Erstmieter, da gab es eine besondere Ehrung. Ich hatte einmal meine Gattin und meine Kinder mitgenommen. Einmal haben sie gefreut, den Geschäftsführers Gattin, wenn die was ausschenkt. Ja, und für die Kinder war es immer ganz wichtig, dass sie wissen, was der alte Herr so alles macht, woher das Geld kommt. Und so sind ganz, ganz viele Ideen bei den Mietern entstanden, die wir dann auch umgesetzt haben, zum Beispiel Clubräume in allen Quartieren und allen großen Häusern. Das heißt, wir haben Wohnungen umgerichtet in Clubräume mit Küche, mit Tischlein, Bänklein, wo man dann kostenlos feiern kann, wo die Mieter sich treffen können zum Kaffee trinken, zum Spielenachmittag machen und. Wir hatten Mietergärten eingerichtet, wir haben Werkzeugfäller eingerichtet, das können die Eltern vielleicht noch. Dann hat man nicht durch Kowo-Mitarbeiter dann, sondern ja durch Ehrenamtler haben den Werkzeugverleih selber gemacht. Wir haben Wohnberatung für ältere Mieter gemacht, auch das mit über Ehrenamtsorganisation. Oder da wollten Mieter Sportgruppe gründen, da haben wir den Raum zur Verfügung gestellt oder einen Jugendclub gemacht oder für Tanzgruppen Räume zur Verfügung gestellt. Oder die Mieter, die waren etwas verunsichert, da ist uns gelungen, eine Polizeistation hinaus zu machen. Oder wir hatten eine Etage mal umgebaut, nur für Senioren, Senioren-WG. Und die konnten selber mit einbringen, wie das auszusehen hat. Das ist auch manchmal nicht so einfach, sowas zu machen. In Erfurt war allgemein der Wunsch, wir machen eine Senioren-WG. Und ich war von der Idee begeistert. Wir hatten damals relativ viel Leerstand. Ich hatte da mit einem Kollegen einen Bus gemietet. Wir haben dann, einen Bus hatte ich gefahren. Da haben wir so engagierte Mieter eingeladen, haben gesagt, na, jetzt fahren wir mal rum und schauen wir mal, wo ihr das machen könnt. In Klammern, da gab es auch im Haus dann war nicht nur begeistert für so eine Idee, aber ich war total begeistert und ein Kollege auch. Und da haben wir die Mieter spazieren gefahren, haben wir gesagt, na, wo könnten wir das machen? Und da braucht es halt dann auch manchmal, dass man sagt, jetzt machen wir es halt einfach, probieren wir mal, ob es gut geht. Und es ist in der Tat gut gegangen, hat zwar viel Geld zum Umbau gekostet, aber sagen wir, die Presse und die, ich weiß gar nicht, wie viele Europa, Abgeordneten, Minister und alles da war, so viel Werbung hätte man gar nicht bezahlen können. Was uns auch noch wichtig war, man kann ja immer als Wohnungsunternehmen nicht alles selber machen. Wir hatten mit über 40 sozialen Partnern Kooperationen abgeschlossen, um so zielgerichtete Beratungs- und Betreuungsangebote anzubieten. Also von haushaltsnahen Dienstleistungen mit allen drum und dran. Und insgesamt, ich habe die Zahlen grob im Kopf, wir hatten dann im Jahr weit über 1000 Veranstaltungen gemacht für die Mieter. Und ich kann mich noch erinnern, im Vorjahr hatten wir, glaube ich, mit dem Oberbürgermeister den 12.000 oder den 15.000. Besucher von so Veranstaltungen dann begrüßt. Was mir auch mal ganz wichtig war, das kann mir die Kollegin vielleicht aus Weimar-West bestätigen, man muss auch die Ehrenamtlichen würdigen. Ich bin ja auch viel ehrenamtlich unterwegs. Manchmal ist das alles selbstverständlich, wird man wenig gewürdigt. Wir hatten also für die Ehrenamtlichen immer einen Sommerausflug gemacht zum MDR oder dann die Feengrotten nach Saalfeld. Wir hatten immer Weihnachtsfeier gemacht, hatte der Geschäftsführer dann ein bisschen was erzählt, was zum vergangenen Jahr war, was man so alles macht. Und dann gab es auch immer Auszeichnungen. Jetzt werden Sie vielleicht lachen, aber es gab einen Kowo-Orden und es gab eine Urkunde. Und es sind immer 3 ausgezeichnet worden. Ich selber habe leider nie einen Kowo-Orden gekriegt. Also ich durfte den nicht mal, es war so ein Kummer, dass man den doch einmal konnte ich den ausleihen. Es war dann was ganz Besonderes, hatten die einen Orden und eine Urkunde. Und Sie werden es nicht glauben, aber die haben sich ganz riesig gefreut, dass man an die denkt und die auszeichnet. Das war mir also ganz, ganz wichtig. Was ein wichtiges Thema, Diversität, ist auch die Integration der Migranten unter den Mietern. Wir hatten da dann ein Integrationskonzept gemacht, Piktogramme, Übersetzungen, Sprachschulen, Dolmetscher angestellt. Aber was uns dann auch wichtig war, dass man nicht ein Programm macht nur für Migranten. Weil sonst sagen die Mieter, die drin wohnen, ja, jetzt kriegen die ja, werden bevorzugt. Sie kennen ja das Thema, die kriegen neue Möbel, die kriegen das. Also deswegen hat man gesagt, wir machen alle die Veranstaltungen nicht nur für Migranten, sondern für alle Mieter. Die können alle Mieter machen. Wie zum Beispiel Sportveranstaltungen von Migrantenkindern mit Mieterkindern, die schon dort sind. Da auch weit über 50 Veranstaltungen macht Stellenbörse. Nicht nur für Migranten, sondern auch für die einheimischen Mietern. Oder uns war wichtig, so Patenschaften im Haus, dass sie dann mit den Deutschland oder einkaufen gehen oder dies und jenes. Da gab es ganz viele tolle Begegnungen. Wir waren häufig, meine Gattin und ich, mal zum Kaffee trinken eingeladen, zum Essen eingeladen, wo dann Migranten und welche Mieter im Haus gemeinsam was gemacht haben. Wir haben interkulturellen Garten gemacht, gemeinsame Feste. Und für mich war es auch ein neues Erlebnis, mal mit Dolmetscher zum Sprechen. Ich hoffe, dass er alles richtig erzählt hat und dass er meinen bayerischen, südländischen Slang dann auch richtig verstanden hat und nicht irgendein Zeug übersetzt hat. Und so hatte man, sagen wir, nicht nur Gewinne ins Unternehmen, ging es gut, sondern wir hatten eine Sozialrendite von fast 10%. Wir hatten den Preis Soziale Stadt in Deutschland gewonnen, den Thüringer Integrationspreis, und waren immer stolz, wenn wir uns wo vorgestellt hatten, dann haben wir gesagt, Co, das andere Wohnungsunternehmen. Also wir hatten die Andersartigkeit auch in den Vordergrund gestellt und waren da auch stolz. Wir waren also nicht nur sehr effizient und wirtschaftlich zukunftsfähig aufgestellt, sondern auch führend dann in Deutschland beim sozialen Engagement. Das hat letztendlich auch den Erfolg, dass die Mitarbeiter stolz sind aufs Unternehmen, dass die gern wo arbeiten, dass die Mieter auch stolz waren, bei uns zum Sein, glücklich waren. Wir hatten aus Zwang mal welche an die DKB verkaufen müssen, Häuser. Und dann sind die Mieter eher wieder zurückgezogen und haben gesagt, ach, bei euch war es toll. Oder auch die Erlebnisse, dass Leute aus Einfamilienhaus in den Plattenbau gezogen sind, in ein Hochhaus, wo unten eine Sozialstation drin war. Oder dass auch Leute aus den Altbundesländern in Plattenbau gezogen sind. Also eine ganze Menge positive Erlebnisse. Was mir persönlich als Lebensphilosophie in meinem ganzen Leben sehr, sehr wichtig war, dass man nachweisen konnte, dass Wirtschaftlichkeit und Soziales sich nicht widersprechen, sondern einander bedingen. Das war für mich, es ist ganz wichtig, dass man sehr wirtschaftlich sein kann, sehr effizient und aber genauso auch sehr, sehr sozial sind, dass es keine Widersprüche sind.
Gab es eigentlich auch Kultureinrichtungen, mit denen Sie kooperiert haben? Und wenn ja, welche und wie?
Ja, welche die Bilder gemalt haben, welche die Musik gemacht haben.
Aber auch was man so als klassische Kultureinrichtungen bezeichnet?
Nein, aber das, sagen wir jetzt, nachdem ich Sie kenne, Dr. Metzger, würde ich sagen, ist eine tolle Idee. Das war nicht auf dem Schirm. Vielleicht, weil, sagen wir, es waren zwar 14 Jahre oder fast 15, aber die Umbrüche, die waren so dramatisch. Sagen wir, es waren die dramatischsten, die je Wohnungsunternehmen in Deutschland gesehen hat. Man hatte das einfach nicht auf dem Schirm. Wenn einer gekommen wäre, da kam auch häufig mal irgendeiner auf die Idee und sagen, jetzt machen wir mit denen was oder machen wir mit denen was. Wenn ich sie kennengelernt hätte, hätte ich gesagt, okay, nee, das ist Weimar und Erfurt sind weit auseinander und Weimar und Erfurt und Kultur ist ein schwieriges Pflaster. Aber wenn die Erfurt auf uns zugekommen wären und dann gesagt, machen wir da was, dann hätten wir das klar, hätten wir überlegt und hätten das gemacht. Das war jetzt nicht, weil man nicht wollte, sondern Sie können sich vorstellen, wenn man allein 50 Mieterbeiräte hat oder 200 Ehrenamtler mit 40 Vereinen zusammenarbeitet, über 1000 Veranstaltungen als Wohnungsunternehmen macht. Ich möchte jetzt nicht fragen, wie die Volkshochschule in Weimar, wie viele Veranstaltungen die macht, man hat sicher viel mehr. Aber sagen wir, allein zur Rat zum Drehen, Wohnungsunternehmen ist ja keine Eventagentur. Obwohl wir mal gesagt haben, wir könnten eigentlich auch eine Eventagentur machen. Sagen wir, die Zeiten, die ändern sich ja auch. Wenn ich vor 15 Jahren zurückdenke an der politischen Situation, an den Empfinden der Menschen und heute ist ja total anders. Vor 15 Jahren, wer kannte AfD? Die gab es ja gar nicht. Und aus meiner Sicht, sagen wir, ist das Thema Segregation und Frust, wir hatten uns mit der Kollegin aus Weimar-West, das haben wir stark zunehmend. Man möchte das doch gar nicht wahrhaben zum Teil, was sich da abtut. Und es ist doch vielleicht jetzt gerade auch an der Zeit. Ich meine, die werden fragen, für was braucht man hier Bauhausmuseum für Millionen? Uns geht's hier ganz schlecht und. Also solche Fragen, wenn die eines Tages sind, für was brauchen die Theater in Erfurt? Für was braucht man das und jenes? Also, sag mal, das sind, wenn Sie mal das Ohr draußen haben, und mir war das immer ganz, ganz wichtig, draußen an den Mieter zu sein. Also ich war jetzt nicht Geschäftsführer, der immer so sesselfurzend im Büro im 6. Stock war und guckt hat, dass der schöne Bräunes immer noch mehr wird, sondern draußen mit den Leuten zu unterhalten. Und die erzählen ihnen dann schon was. Und die sind gefrustet. Und da ist ja ganz wichtig, dass man mit der Kultur auch ins Gespräch kommt. Sonst sagen, das brauchen wir alles gar nicht. Wir wollen was zum Essen und was zum Trinken. Aber das sind Themen, ich glaube, das ist ganz wichtig auch in der heutigen Zeit. Und schau meine Kollegin aus Weimar-Western, dass man da auch mit ins Gespräch kommt. Auch gerade, dass man sich die Bevölkerungsschichten öffnet. Weil Kultur kann was Bindendes sein. Und ich glaube, das ist wichtiger als je zuvor. Und ich finde toll, dass Sie sagen, wir interessieren uns für die Themen und denken darüber nach, sich da zu öffnen. Also ich war total begeistert, dass Sie solche Gedankenansätze haben. Finde ich super, genial. Soweit vielleicht im Schnelldurchgang kleines Abenteuer in Erfurt. Ich werde dann immer wieder gefragt, warum tut man sich das an, Pleiteunternehmen zum Übernehmen? Ich sage dann immer flapsig, naja, ich war damals 50, die einen suchen sich eine neue Frau mit 50 und wollen nochmal kleine Kinder. Ich habe eine tolle Frau, 4 tolle Kinder und deshalb war mein Abenteuer dann die Kovo in Erfurt. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.